Ich versuche mich in Kelowne hineinzuversetzen. Er wittert nicht nur die Chance, den Schlechter von Christchurch zu fassen, sondern auch den einzigen Menschen zu eliminieren, der über sein geheimes Leben Bescheid weiß. Ich bin sicher, dafür würde er sogar auf den Ruhm verzichten. Er wäre zwar gerne ein Held, aber er weiß genau, wenn er mich lebend schnappt, werde ich reden. Also muss er für Umstände sorgen, die ihm einen guten Grund liefern, mich bei meiner Festnahme auszuschalten. Das dürfte schwierig werden. Er wird in Erklärungsnotstand geraten. Die einfachste Möglichkeit besteht darin, mich umzubringen und meine Leiche verschwinden zu lassen. Sein Ruhm kann er sich dann an den Hut stecken und die Akte, die mit meinem ersten Opfer angelegt wurde, bleibt weiterhin offen. Es wird zwar keine zusätzlichen Einträge geben, doch wird man sie auch niemals schließen können. Keiner erntete die Lorbeeren. Der Schlechter von Christchurch verschwindet einfach vom Erdboden. Während alle weiter mit dem Fall beschäftigt sind, spielt er vielleicht irgendwo Golf. Ich werfe meine Jacke über, ziehe meine Handschuhe straff und verlasse das Zimmer. Die Hände verberge ich in den Taschen, aber das könnte ich mir genauso gut schenken, denn ich begegne niemandem. Ich begebe mich zu Calhouns Zimmer, das im obersten Stock liegt. Die Zimmernummer war in seiner Akte angegeben. Das Problem ist, dass ich nur mit einer Magnetkarte reinkomme. Ich betrete den Fahrstuhl. Gerade als ich die Türen schließe, tritt ein Zimmermädchen aus einem der Zimmer, als hätte das Schicksal persönlich dafür gesorgt. Rasch drücke ich im Fahrstuhl auf den Türöffner und gehe zurück auf den Gang. Das Zimmermädchen lächelt mich an, als unsere Wege sich kreuzen. Sie ist etwa Mitte 50, hat das erschöpfte Aussehen einer mehrfachen Mutter, die 40 Stunden die Woche den Schmutz von Hunderten von Erwachsenen beseitigen muss. Ihr schwarzes Haar ist gefärbt, und sie ist so dünn, dass sie wahrscheinlich in 1000 Stücke zerbrechen würde, sollte ich sie hochheben und gegen eine Wand schleudern. Ich lächle und nicke ebenfalls, dann drehe ich mich um und beobachte, wie sie ein paar Türen weiter stehen bleibt. Ich warte, bis sie ins Zimmer gegangen ist, schaue mich um, ob ich immer noch alleine bin und folge ihr. Irgendwie muss ich die richtigen Worte finden, um sie davon zu überzeugen, mir die Magnetkarte zu überlassen. Ich lege ihr den Arm auf die Schulter, bevor sie mich überhaupt bemerkt, schlinge ihn dann um ihren Hals und drücke mit der anderen Hand gegen ihren Hinterkopf. Ich presse beide Arme ein wenig gegeneinander, damit sie weniger Luft bekommt. Sie fängt natürlich an, sich zu wehren, hört aber gleich wieder damit auf, als ich ihr zu verstehen gebe, dass das nicht in ihrem Interesse sein kann. Sie fügt sich, und ich frage mich, ob sie das schon häufiger durchgemacht hat. Vielleicht hat sie so ihre 6 Kinder bekommen. Ich will ihr nichts tun. Sex kommt ohnehin nicht in Frage, denn sie ist so alt, dass sie meine Mutter sein könnte. Sie macht einfach nur ihre Arbeit, erledigt wie ich einen schlecht bezahlten, erniedrigenden Job, und plötzlich kann sie das auch noch das Leben kosten. Ich werde ihr die Chance geben, es zu retten. Vorläufig zumindest. Ich sage ihr, sie soll die Klappe halten, oder sie wird sterben. Sollte sie versuchen, sich umzudrehen und mich anzusehen, wird sie dran glauben müssen. Sie kann an meiner Stimme erkennen, dass ich nicht blöffe. Ich bitte sie um die Magnetkarten. Sie greift an ihre Hüfte, löst einen Clip und gibt sie mir. Sie weiß, die Karten sind es nicht wert, dass sie dafür stirbt. Ihrer Meinung nach kann ich alle Handtücher und sämtliche kostenlosen Seifen aus jedem Zimmer stehlen. Den Arm noch immer um ihren Hals gelegt, stecke ich die Karten in meine Tasche, drücke die Frau nach unten und stoße sie aufs Bett. Als ich mich auf ihren Rücken setze, beschwert sie sich nicht und weint nicht lauter als los. Sie lernt schnell. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass ich gedroht habe, ich würde ihren Mann und die Kinder umbringen. Mit einem Leintuch fessle ich ihre Arme und Beine, und dann nehme ich ein zweites Leintuch, um ihr die Augen zu verbinden. Ich sage ihr, sie soll sich 20 Minuten lang nicht von der Stelle rühren, danach werde ich zurückkommen. Vielleicht sogar schon früher. Sollte sie nicht mehr hier sein, werde ich sie finden und umbringen. Sollte sie noch hier sein, werde ich sie laufen lassen. Ich möchte ihr keinen Tatort schaffen. Ich kann es mir nicht erlauben, dass irgendjemand deswegen auf mich aufmerksam wird. Zufrieden damit, dass sie eine Weile Ruhe geben wird, schlüpfe ich auf den Korridor, schiebe ihr Wägelchen ins Schlafzimmer, damit niemand es bemerkt, und schließe die Tür. Ich ziehe die Magnetkarte durchs Schloss von Detective Robert Calhouns Zimmer. Er wird inzwischen auf mich warten und wahrscheinlich schon ziemlich ungeduldig sein. Schätzungsweise gibt er mir noch 10 Minuten. Doch selbst wenn er in diesem Moment aufbrechen sollte, muss er erst wieder in die Stadt zurückfahren. Ich habe genügend Zeit, mich in seinem Zimmer umzusehen. Nachdem ich die Tür hinter mir geschlossen habe, ist es stockdunkel, und ich ziehe die kleine Taschenlampe aus meiner Jacke, die ich mitgebracht habe. Die Küche ist größer als meine, und Calhoun hat eine reichere Auswahl an Geschirr, Töpfen und Besteck. Ich sehe, dass er sich ein Sandwich gemacht hat, bevor er gegangen ist. Um dafür zu sorgen, dass die Ausgaben für die Polizei im Rahmen bleiben, müssen die Beamten ihre Zimmer selbst in Ordnung halten, und dazu gehört auch, dass sie den Abwasch erledigen. Calhoun ist ein Mann in den 50ern, der im Augenblick nicht mit seiner Frau zusammenlebt, und das bedeutet, dass sich das schmutzige Geschirr stapelt und er seit etwa einer Woche nicht mehr abgewaschen hat. Wahrscheinlich wird er noch ein paar Tage lang von Junkfood leben, bis er schließlich das Geschirr spült. Ich hole mein Messer heraus, lege es neben eines seiner Messer auf die Arbeitsfläche und überzeuge mich davon, dass die beiden wirklich identisch sind. Dann stecke ich jedes in einen eigenen Plastikbeutel, wobei ich sorgfältig darauf achte, Kaluns Fingerabdrücke nicht zu verwischen. Ich stecke die Beutel in meine Taschen. Meinen in die linke, Kaluns in die rechte. Perfekt. Ich durchsuche seine Schubladen und Koffer. Obwohl er schon mehr als einen Monat hier ist, hat er kaum was ausgepackt. Ich finde eine Sammlung Pornos, Handschellen, Standardausführung, allerdings nicht bei der Polizei, sowie ein Lederknebel mit einem Gummiball in der Mitte, mit dem man ihn oder sie zum Schweigen bringen kann. Ich überlege, ob ich ihn mitnehmen soll, aber das wäre wahrscheinlich nicht besonders klug. Ich bin jedenfalls froh, dass ich meine eigene Technik habe. Ich finde auch noch ein paar andere Sexspielzeuge, von denen ich viele noch nie gesehen habe. Der Mann ist wirklich pervers. Und ich fange an, ihn zu bewundern. Als ich gehe, schließt sich die Tür automatisch hinter mir. Es sieht so aus, als hätte das Zimmermädchen versucht, sich von ihren Fesseln zu befreien, doch das ist ihr nicht gelungen. Das hatte ich mehr oder weniger erwartet. Ich gehe in die Küche und besorge mir ein drittes, identisches Messer, das ich ebenfalls in einen Plastikbeutel stecke. Als ich wieder ins Schlafzimmer komme, sage ich dem Zimmermädchen, sie soll die Klappe halten und sich von mir wegdrehen. Dann knote ich die Leintücher auf, lege ihr einen Arm um die Schulter und gebe ihr $1,000. Das wird sie definitiv zum Schweigen bringen, und ich stelle zufrieden fest, dass mir immer noch $1,000 bleiben, nachdem ich Becky kürzlich nicht bezahlt habe. Und es ist natürlich gut, das Zimmer nicht in den Schauplatz eines Verbrechens verwandelt zu haben. Ich spüre, wie ihr Blick über das Geld huscht und sie es im Kopf bereits ausgibt. Ich sehe, dass sie denkt, sie hätte eigentlich mehr verdient. Ich sage ihr, sie soll noch 5 Minuten bleiben, wo sie ist. Wenn sie mich verstanden hat, soll sie nicken. Sie nickt heftig, während sie noch immer das Geld ansieht. Ich werfe die Magnetkarten aufs Bett. Eine schwierige Entscheidung, denn es könnte Spaß machen, mich auch noch in anderen Zimmern umzusehen. Drehe mich um, gehe hinaus und schließe die Tür hinter mir. Eines der Messer fühlt sich schwerer an als dasjenige, das ich zuletzt mitgenommen habe, obwohl alle drei identisch sind. Kaluns Fingerabdrücke ziehen es nach unten. Manchmal ist es geradezu peinlich, so kompetent zu sein. Als ich wieder in mein Zimmer komme, bringe ich mein Messer zurück in die Küche. Reinige das, das ich aus dem Raum mit dem Zimmermädchen genommen habe, und stecke es wieder in den Plastikbeutel. Es gibt jedoch noch viel zu tun. Das Leben wäre so viel einfacher, könnte ich jetzt zu dem Wagen im Parkhaus gehen, die Mordwaffe zu der toten Frau in den Kofferraum werfen und anschließend die Polizei anrufen. Doch leider habe ich die Frau damals nicht erstochen. Und wenn ich jetzt auf sie einstechen würde, wäre jedem Pathologen, der einen Arm von einem Bein unterscheiden kann, sofort klar, dass es sich um postmortale Verletzungen handelt. Besonders nach so langer Zeit. Nein, ich brauche jemanden Neuen, jemanden, der noch frisch ist. Ich werde heute Nacht ausgehen und einen kleinen Schaufensterbummel machen. Hausaufgaben gibt es vorher keine zu erledigen, denn die erübrigen sich, wenn man spontan sein will. Die Nacht soll Spaß machen. Die Nacht soll mir ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Schließlich habe ich mir schon seit Ewigkeiten nichts mehr gegönnt. Das größte Verbrechen in Christchurch City, abgesehen von Mode und altenglischer Architektur, Klebstoffschnüfflern, zu vielen Grünflächen, schlechten Autofahrern, Falschparkern, fehlenden Parkplätzen, herumstreunenden Fußgängern, teuren Geschäften, dem Smog im Winter, dem Smog im Sommer, Jugendlichen, die auf den Bürgersteigen Rad fahren, alten Knacker, die jedem, der an ihnen vorbeigeht, Bibelverse ins Ohr brüllen, dämlichen Polizisten, dämlichen Gesetzen, zu vielen Betrunkenen, zu wenig Geschäften, bellenden Hunden, lauter Musik, Pissepfützen vor den Ladeneingängen am Morgen, Lachen von Erbrochenen im Rinnstein, und neben ein paar anderen Dingen, dem Grauen einerlei der Häuser, sind Einbrüche. Alle paar Minuten wird irgendwo eingebrochen. Das liegt hauptsächlich an den Teenagern, die zu bewaffneten Sexualstraftätern heranwachsen und irgendwann jemanden erschießen werden, um sich die tägliche Drogenration leisten zu können. Gleich danach kommen Autodiebstähle. Autos werden fast so häufig gestohlen, wie in Wohnungen eingebrochen wird. Deswegen würde man erwarten, dass die Leute ihre Autos mit Alarmanlagen ausstatten. Aber Pustekuchen. Sie ziehen es vor, sich teure Stereoanlagen einbauen zu lassen, die schließlich in irgendwelchen billigen Pfandleihhäusern landen. Es ist also nicht weiter schwierig, noch ein Auto zu stehlen. Jedenfalls nicht, wenn man weiß wie, wenn man so gut ist wie ich. Ich gondle mit meinem neuen Wagen, irgendeinem Ford so und so durch die Vororte auf der Suche nach einem Schnäppchen, halte Ausschau nach jemandem, der mich reizt, oder vielleicht auch nach einem Haus, das einigermaßen ungesichert wirkt, als es plötzlich Klick macht. Eine Idee. Aus Erfahrung weiß ich, dass spontane Einfälle manchmal die besten sind. Allerdings, so rufe ich mir in Erinnerung, gibt es da Ausnahmen. In meinem Aktenkoffer auf dem Beifahrersitz befinden sich Messer und Scheren sowie eine Zange. Der Aktenkoffer ist der Werkzeugkasten des modernen Serienkillers. Ich fahre zu einem Kinokomplex in der Nähe, von denen anscheinend jedes Jahr ein neuer in der Stadt auftaucht. Parke den Wagen inmitten zahlloser anderer. Dann warte ich und kratze mich träge im Schritt. Der Strom von Menschen reißt immer wieder kurz ab oder schwillt erneut an, je nachdem, ob gerade eine Vorstellung anfängt oder aufhört. Die Langsamen, die Plappermäuler und die Behinderten brauchen am längsten, um zu ihren Autos zu gelangen. Schließlich entdecke ich das perfekte Opfer. Sie ist Mitte 30, schätze ich. Langes, blondes Haar, hohe Wangenknochen, schimmernder Rollstuhl. Mir scheint, so ein Mensch hat nichts zu verlieren, also ist es eigentlich kein Verbrechen, sie umzubringen. Mein Gott, sie dürfte die Hälfte der Dinge, die ich mit ihr vorhabe, nicht mal spüren. Ich beobachte, wie diese atmende Leiche sich tapfer in ihr Auto hieft, indem sie mit Hilfe ihrer Arme ihr Gewicht aus dem Rollstuhl auf den Fahrersitz verlagert. Mit einer Geschicklichkeit, wie sie sich nur Krüppel aneignen können, schwingt sie den Rollstuhl auf das Dach ihres Wagens und schnallt ihn fest. Erstaunlich. Es war das letzte Mal in ihrem Leben, dass sie das getan hat. Ich folge ihr nach Hause. Der Ford ist ein neueres Modell, das sich sehr angenehm bedienen lässt. Ich schalte die Klimaanlage ein und höre der Musik aus der Stereoanlage zu. Eine wirklich entspannende Fahrt. Ich parke einen Block von ihrem Haus entfernt und gebe ihr 20 Minuten hineinzugelangen und sich einzurichten. Ich vermute, sie lebt allein. Erstens ist sie ein Krüppel und es dürfte niemanden geben, der sie liebt, und zweitens wäre ihr Partner ins Kino mitgegangen, hätte sie einen. Bis jetzt habe ich noch nie darüber nachgedacht, dass es auch für die Behinderten, die Zurückgebliebenen und die Krüppel eine Verwendung gibt. Das Haus hat nur ein Stockwerk. Bei jemandem in ihrem Zustand kann man nicht mehr erwarten. Niemand scheint sich um den Garten zu kümmern. Auf der Rampe für den Rollstuhl, die zur Haustür führt, liegt eine Matte mit einem Willkommensspruch. Es ist kurz nach 11, als ich vor der Tür stehe. Ich fummle am Schloss herum. Für jemanden, der im Rollstuhl sitzt, hat sie nur wenig Sicherheitsvorkehrungen getroffen. So ist das Leben. Diejenigen, die mit größter Wahrscheinlichkeit angegriffen werden, die Alten, die Schwachen, die Schönen, besitzen im Allgemeinen höchstens eine Sicherheitskette oder ein Sicherheitsschloss. Das ist nicht viel. Ein Kinderspiel für jemanden wie mich. Der erste Hafen, den ich anlaufe, ist die Küche, in der sich die gesamte Einrichtung auf Hüfthöhe befindet. Ich öffne ihren Kühlschrank und mustere den Inhalt. Ich mache das nicht, weil ich hungrig oder durstig wäre, sondern weil es eine Art Gewohnheit von mir ist. Der Kühlschrank hat nichts Aufregendes zu bieten. Anscheinend ist sie Vegetarierin. Üblicherweise kommen mir keine Vegetarierinnen in die Quere. Ich greife nach der Milch, trinke direkt aus dem Karton und platziere ihn mitten auf dem Tisch. Ich wische mir mit dem Arm über den Mund, um den Milchschnurrbart loszuwerden, und gehe dann durch den breiten, teppichfreien Gang zu ihrem Schlafzimmer. Es muss ein Blitzangriff werden. Ich habe keine Zeit rumzutrödeln und will kein Geschrei riskieren, also heißt es schnell rein und schnell wieder raus. Kaum bin ich in ihrem Zimmer, mache ich sie mir so rasch gefügig, dass sie nicht mal begreift, was eigentlich vor sich geht. Ich höre auf, sie zu schlagen, als ich plötzlich einen brennenden Schmerz in meiner Hand spüre. Es scheint, als hätte ich mir den kleinen Finger gebrochen. Ich bete, dass es nicht so ist. Da Gott mir bei meinem Hoden nicht geholfen hat, ist er mir schließlich noch was schuldig. Ich hoffe, dass er heute gute Laune hat. Ich muss mir nicht die Mühe machen, der Frau die Beine zu fesseln. Reine Zeitverschwendung, nur die Hände. Ich nehme das Kabel des Telefons, das neben dem Bett steht. Sie wird es nicht mehr brauchen. Nachdem ich sie gefesselt habe, massiere ich meinen Finger. Das Gefühl kehrt zurück und ich atme mit einem Seufzer der Erleichterung aus. Gott liebt mich also doch.